Heute bei apropos Anti-Trump-Protest in den USA. Am einen Ort hat es so getönt. Am anderen Ort so. No Kings, also keine Könige. Unter diesem Motto haben sich in den letzten Tagen überall in den USA Menschen zu Protest versammelt. Sie demonstrieren gegen die Migrationspolitik, aber auch gegen den Regierungsstil des US-Präsidenten Donald Trump. Gleichzeitig hat der zu seinem Geburtstag am letzten Wochenende eine Militärparade stattfinden lassen.
Every other country celebrates their victories. It's about time. America did too.
Die Feierlichkeiten und die Demos, die sind überschattet worden von einem Mord an einer demokratischen Abgeordneten und ihrem Ehemann im Bundesstaat Minnesota. Was sagen uns die ganzen Ereignisse der letzten Tage über den Zustand der US-Demokratie unter einem Präsidenten, der die Grenzen dieser ja immer wieder gern auslotet? Was könnten die landesweiten Proteste für Folgen haben? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, No Kings. Das ist ja zu einem Schlagwort geworden von einer Bewegung von Bürgerinnen und Bürgern, die in verschiedenen Städten in den USA gegen Donald Trump und gegen seine Migrationspolitik demonstrieren. Warum eigentlich der Name, warum die Symbolik vom König?
Ja, Mirja, du hast die wichtigsten Sachen gesagt in der Anmoderation. Der Trump hat eine Militärparade gewählt zu seinem Geburtstag. Er beansprucht unglaublich viel Macht als Präsident. Er hat sogar eine Fotomontage von sich als König veröffentlichen vor der Skyline von Manhattan. Man muss sie wirklich noch weiter ausführen?
Ja, vielleicht.
Gehen wir zurück in die Geschichte von den USA. Oder? Die USA sind entstanden als Kolonie unter der britischen Krone. Und von dieser britischen Krone haben sich die Amerikaner dann losgesagt, Ende 18. Jahrhundert. Weil sie vor allem nicht wollen, so viel Steuern zahlen, aber auch, weil sie sich ungerecht behandelt vorgekommen sind durch den König und durch dem seine Gerichte, durch dem seine Rechtsprechung. Und die USA haben sich als erste Kolonie unabhängig gemacht von der Krone. Und das ist in der DNA der Amerikaner, dass man eben genau kein König will. Man will können selber bestimmen, wer der Präsident ist. Man will aber auch Institutionen haben, die den Präsident irgendwie in Grenzen halten, im Zaum halten. Man will eben nicht irgendein königsgleicher Mann an der Spitze, zumindest ein grosser Teil der Bevölkerung. Es gibt durchaus auch einen anderen Teil, der findet, es brauche halt wirklich sehr, sehr starken Präsident. Bis hin zu einigen wenigen, die finden, dass man eigentlich durchaus eine Monarchie könnte haben in den USA. Aber das ist wirklich eine absolute Ausnahme.
Mhm. Für weil das alles kommt jetzt zusammen in diesen zwei Wörtern, No Kings. Was hast du selber in den letzten Tagen von diesen Demonstrationen mitbekommen?
Ja, ich bin gerade nicht in Washington D.C. gewesen, ausnahmsweise. Ich bin in Santa Fe unterwegs gewesen. Das ist die Hauptstadt von New Mexico, die älteste Stadt in den USA, damals von den Spaniern gegründet worden. Es ist ganz eine kleine Stadt, 2 Millionen Einwohner, wunderschöne Landschaft, Wüste. Und dort in Santa Fe sind mehrere tausend Leute auf der Straße gewesen. Also, und das sind viel, viel mehr Leute gewesen als bei der ersten Anti-Trump-Demo, die wir gesehen haben. Das ist die, die so eine Anti-Mask-Demo auch gewesen ist. Ich habe vor allem Leute im Pensionsalter gesehen, in der Mehrheit, aber es hat Leute von jedem Alter dabei gehabt, im Grundsatz. Und was mir aufgefallen ist, ist unglaublich kreativ gewesen. Das ist wirklich faszinierend da in den USA. Also, die haben sehr viel selber gebastelte Schilder mit viel Aufwand. Einmal hat das riesig selber gebastelt Segelboot umgedreht. Es hat so einen Ballon gehabt in Form von Trump. Und ich habe dann mit ein paar Leuten geredet, unter anderem mit einem Veteran, der ständig gegen den Trump protestiert, weil er in der Friedensbewegung angehört. Und er hat gesagt, er habe also wirklich noch nie so viele Leute auf der Straße gesehen in Santa Fe. Und ein anderer, Der hat gesagt, er habe lange im Pentagon gearbeitet, in Washington, in leitender Position. Und der war überzeugt gewesen, dass der Trump jetzt den Bürgerkrieg anzetteln will und hat gegen das demonstrieren.
Okay, also unterdessen sind die Motive, für was die Leute demonstrieren, recht divers. Angefangen hat das alles aber mit diesen Protesten in Los Angeles. Du hast letzte Woche mit dem Philipp auch bei «Apropos» über die geredet. Die haben sich recht um das Thema Migrationspolitik gedreht, um die Behörden ICE. Was ist seither passiert?
Ja, die Spannungen haben schon noch einmal deutlich zugenommen. Die Proteste sind zwar ein bisschen kleiner geworden, sind aber durchaus weitergegangen. Also es hat fast jeden Tag in Los Angeles Leute auf der Straße gehabt. Aber vor allem politisch und im ganzen Land ist die Temperatur nochmal gestiegen. Also am Donnerstag haben wir gesehen, das war bei einer Pressekonferenz von Kristi Noem. Sie ist Ministerin für die innere Sicherheit, also Homeland Security. Und bei dieser Pressekonferenz ist ein Senator von den Demokraten reingekommen, der Alex Padilla. Und er hat dazwischen gerufen, er hat gesagt, er wollte Fragen stellen. Sicherheitskräfte haben ihn dann auf den Boden gerührt und in die Handschellen gelegt. Er ist nicht länger festgenommen worden, aber das ist so ein Zwischenfall gewesen, wo wirklich einfach auch die Spannungen nochmal deutlich zugenommen haben. Am Samstag haben wir dann die No-Kings-Demos gesehen. Am Morgen von diesen No-Kings-Demos sind wir verwacht zu eben dieser Nachricht, dass ein Attentäter in der Nacht vorher eine Parlamentarierin erschossen hat in Minnesota und ihrem Mann. Er war bei einem zweiten Parlamentarier daheim und hat da und seine Frau schwer verletzt, ebenfalls mit Schüssen. Bei den Demos selber haben wir mehrere Zwischenfälle gesehen. In Salt Lake City sind Schüsse gefallen, hat einen Toten gegeben, einen unbeteiligten Mann. In Virginia, in einer ländlichen Ecke, ist ein Mann mit dem Auto in die Menge hineingefahren und ist eine Person verletzt worden. Und während all das gelaufen ist, hat Trump in Washington eine Militärparade abgehalten. In der Hauptstadt, da haben wenig Demonstrationen stattgefunden, aber einfach das zeigt, wie gross die Anspannung in dem Land im Moment ist.
Der Kontrast zwischen den verschiedenen Bildern von den letzten Tagen, auf den kommen wir gerade noch. Aber bleiben wir noch bei diesen Demonstrationen einen Moment. Wie viele Menschen sind da in den ganzen USA verteilt auf die Straße gegangen, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat von der Grösse?
Wir haben verschiedene Zahlen gesehen. Die Organisatoren, das ist ein Kollektiv von verschiedensten linkeren Organisationen, redet von 5 Millionen Demonstranten. Das ist wahrscheinlich eher ein bisschen hochgegriffen. Eine realistischere Schätzung ist vermutlich so 2 bis 3 Millionen, aber das wären immer noch gegen 1% der Bevölkerung. Auf die Schweiz umgerechnet wären das etwa 90'000 Leute, also wirklich viel, eine grosse Menge. Eben in Santa Fe, wo ich war, waren es ein paar Tausend. Erwartet hat man etwa 3'000 und es sind laut Schätzungen aber gegen 10'000 gewesen. Wirklich die grössten Demonstrationen, die man jetzt in der zweiten Amtszeit gesehen hat, gegen Donald Trump.
Und eben, du hast ja dort auch mit verschiedenen Personen können reden. Am Anfang, wir haben es gesagt, haben sich die Proteste eher um die Einwanderungsbehörde ICE gedreht, um die Abschiebepolitik, eben die vielen Razzien von den letzten Wochen. Unterdessen muss man aber sagen, geht es ja längst nicht nur um das, oder?
Genau, es geht viel mehr darum, wie Trump seine Macht als Präsident missbraucht. Es geht darum, wie er Gegner einschüchtert. Zuerst hat er ja zum Beispiel Gegenden mit vielen Demokraten Bundesgelder streichen, eben zum Beispiel Kalifornien, keine Subventionen mehr. Jetzt droht er sogar damit, ihnen Soldaten auf den Hals zu hetzen. Und vielleicht einfach als Nebenbemerkung, was man auch immer wieder sieht bei diesen Demonstrationen, ist, dass es einen relativ kleinen, aber lautstarken Teil von Demonstranten hat, die sich für Palästina aussprechen und gegen die amerikanische Politik in Israel.
Wie reagieren denn Donald Trump und sein Kabinett auf die Proteste?
Ja, recht widersprüchlich. Also insgesamt schürt Donald Trump die Spannungen. Er geht davon aus, dass ihm das nützt. Er hat das Gefühl, er hat eine Mehrheit der Leute hinter sich. Das gilt vor allem für die Migrationspolitik. Das gilt aber auch für seine harte Hand als Präsident und für seine Machtausdehnung. Das gilt auch für seine Politik im Nahen Osten. Vor allem bei der Migrationspolitik hat Trump so ein bisschen Anzeichen dafür gegeben, dass er kompromissbereit ist. Er hat zum Beispiel mal gesagt, es gäbe jetzt keine Razzien mehr auf Bauernhöfen und in Restaurants, weil die Unternehmer sich bei ihm beklagt haben. Also gerade in diesen Branchen, in der Landwirtschaft, in der Gastronomie arbeiten sehr, sehr viele Ausländer, die kein Aufenthaltspapier haben. Und das hat die Leute verunsichert, dass dort eine Razzia gegeben hat. Zum Beispiel in Washington auch. Und dann übers Wochenende haben dann die Razzien offenbar mal ein bisschen aufgehört. Und dann am Montag haben sie aber wieder angefangen, hat es wieder neue Direktiven gegeben. Und unter dem Strich ist die Botschaft von Trump vor allem, dass er will, noch viel intensivere Razzien veranstalten, in Städten vor allem, weil die eben genau von Demokraten regiert werden. Da reden wir von Los Angeles, Chicago hat er genannt, New York City hat er genannt, einfach überall dort, wo die Demokraten regieren. Und der Trump hat auch schon gesagt, dass er die Nationalgarde, die Soldaten, will sehr breit einsetzen. Sie sollen in Zukunft auch bei Ausschaffungen mithelfen. Und das hat es noch nie gegeben. Und das würde die Soldaten im ganzen Land verteilt zum Einsatz bringen.
Über die ganze Gemengelage rund um die Proteste und eben auch den Einsatz der Nationalgarde, über das hast du ja eben mit dem Philipp geredet. Wir verlinken die Episode auch gerne noch im Beschreib zu dieser Folge, falls man sich da noch möchte vertiefen. Fabian, du hast es gesagt, zeitgleich mit diesen ersten grossen Protesten hat ja am letzten Samstag in Washington die Militärparade von Donald Trump stattgefunden. Von Donald Trump, weil offiziell ist sie ja um 250 Jahre US-Armee gegangen, aber sie hat eben auch an Trumps 79. Geburtstag stattgefunden. Der Kontrast zwischen dieser Parade und diesen Demos, der hätte eigentlich nicht grösser sein können, oder?
Nein, Wahnsinn. Also der Donald Trump ist auf der Bühne gesessen, auf so einer Tribüne, die man aufgebaut hat, an der Constitution Avenue, also der Verfassungs-Avenue, zumindest in Washington D.C., Er ist dort auf dieser Tribüne gesessen, neben sich links hat er die Melania gehabt, First Lady, und rechts der Verteidigungsminister Pete Hegseth. Und der Trump ist immer wieder auch mal gestanden und hat militärisch salutiert. Und das ist so ein starkes Symbol gewesen, oder? Also man muss vielleicht auf die erste Amtszeit von Trump zurückschauen, um die ganze Symbolik von dem zu verstehen. Aber der Trump hat so eine Militärparade wollen seit 2017. Da war er am Nationalviertel in Paris gewesen, beim Emmanuel Macron, und hat die Militärparade dort gesehen und hat das auch immer wieder wollen. Und die Armeeführung hat den Wunsch einfach rausgestüdelt und ein bisschen so da, als ob, weil sie gefunden haben, das machen wir doch einfach nicht in einer modernen Demokratie. Militärparaden sind vor allem etwas für Diktaturen, Russland, Nordkorea, China.
Und Frankreich.
Frankreich ist eine Ausnahme, selbstverständlich, hat aber auch eine ganz andere Tradition. In den USA findet Militärparade sehr, sehr selten statt. Die letzte war 1991, gewesen, am Ende vom ersten Golfkrieg. Und die Armeeführung hat Trump eben bremst bei dieser Paradenidee wie bei so vielen abwägigen Wünschen. Er hat zum Beispiel auch Demonstranten in die Beine schiessen, wo die Black Lives Matter Demonstrationen stattgefunden haben. Und jetzt kommen wir zum Trump 2.0. Und jetzt hat der Trump ganz andere Leute um sich. Er hat auch die Pentagon-Führung austauscht. Er hat zum Teil die militärische Führung dort austauscht. Der Pete Hegseth, sein Verteidigungsminister, ist einer, der Trump nicht bremst, sondern anführt. Der Hegseth hat recht viele Leute aus der Armeeführung rausgeschossen, die ihm nicht gepasst haben. Und jetzt hat der Trump eben niemand mehr da, der ihn bremst. Jetzt findet die Militärparade statt, an seinem Geburtstag, und er kann sowohl nach innen gegenüber den eigenen Leuten signalisieren, hey, ich bin der Anführer von diesen Soldaten, und er politisiert mit dem eben die Armee. Und auf der anderen Seite schickt er auch ins Ausland Botschaft, hey, ich bin ein Mann, der aufs Militär setzt.
Während da also quasi die US Army vor ihm durchgezogen ist, hat es eben auf der anderen Seite und in anderen Städten auch Menschen gegeben, die auf die Straße gegangen sind, gleichzeitig gegen Donald Trump seine Politik. Welche Symboliken sind da aufeinander getroffen?
Ja, einer von diesen Demonstranten, den ich mit dem Gerät in Santa Fe, der war selber dabei gewesen, 1970 bei den Demos gegen den Vietnamkrieg. Und man hat dort noch Bilder im Kopf. Das war 1970 gewesen, in Kent, Ohio. Dort sind 4 Studenten erschossen worden von Soldaten, die dort gewesen sind, um die Proteste im Griff zu behalten. Und am meisten Angst haben die Militärs auch jetzt wieder gehabt vor genau solchen Zusammenstössen. Dass man plötzlich Soldaten hat in der Straße, die gegen die eigenen Bürger schiessen. Oder? So ein bisschen Bilder wie Menschen vor Panzer, Bilder, wie man sie von Peking kennt hat, von 1989, bei den Demokratieprotesten auf dem Tiananmenplatz. Das wären Bilder von einer Diktatur gegen die eigenen Bürger. Das ist alles nicht passiert. Aber das Militär befürchtet halt schon, dass das Ganze der Glaubwürdigkeit könnte schaden von den Streitkräften. Das Militär soll nicht parteilich sein und der Trump hat es jetzt mehrmals missbraucht für seine parteipolitischen Spiele.
Und der Trump nutzt das eben auch für die so ein bisschen archaische, militärische Inszenierung. Gibt es auch einen Hinweis darauf, wie er selber gerne möchte seine zweite Präsidentschaft sehen?
Ja, seine zweite und seine erste. Also er vergleicht sich immer mit den grossen Präsidenten von der amerikanischen Geschichte, mit George Washington, das war der General, erster Präsident, mit dem Abe Lincoln, Präsident während dem Sezessionskrieg, mit den beiden Roosevelts in diesem Jahrhundert. Es hat zwei Komponenten. Also innenpolitisch sehen wir, dass sich der Trump so ein bisschen auf die 2,5 Millionen Familien mit Angehörigen der Streitkräfte abstützt. Die sind tendenziell im Lager der Republikaner. Polizistenfamilien gehören ein bisschen in diese Ecke, Feuerwehr vielleicht, einfach so ein bisschen in den Law and Order-Bereich. Das ist für ihn eine wichtige Wählerbasis, wo er ihnen entgegenkommt mit so einer Militärparade. Die freuen sich auch, wenn man quasi die militärischen Leistungen von dem Land würdigt und für ihn streicht. Und das andere ist das Aussenpolitische. Der Trump demonstriert die militärische Macht der Vereinigten Staaten in unsicheren Zeiten. Er will einen offenen Kriegseinsatz von US-Soldaten um jeden Preis vermeiden, aber er will im Ausland signalisieren, wir wären jederzeit bereit dafür, Militärschläge zu führen oder uns militärisch zu verteidigen, wenn das unseren Interessen dient.
Und wie bereit die USA unter Donald Trump zu dem ist, das hat ja in den letzten Tagen auch recht zu reden gegeben. Vor allem um Donald Trump seine wechselnde Haltung gegenüber Israel und dem Iran. Das schürt ja zum Teil genau so Befürchtungen, dass das eben vielleicht nicht ganz so klar könnte sein, was er dort für eine Position hat.
Genau, es hat lange als Konstante gegolten, dass der Trump nichts mehr scheucht, als amerikanische Soldaten im Ausland einzusetzen. Er hat sie auch möglichst schnell aus Afghanistan abziehen zum Beispiel. Aber jetzt hat Israel den Iran angegriffen. Der Iran ist schon lange einer der Erzfeinde von Trump. Und jetzt ist die Frage, ob der Trump möglicherweise an der Seite von Israel eingreift in diesen Konflikt und mithilft, den Iran zu bombardieren, die Amerikaner in einen neuen Konflikt im Nahen Osten reinziehen. Und wir sehen jetzt plötzlich, dass sogar seine eigenen Fans nicht mehr so ganz sicher sind, was jetzt eigentlich gilt beim Donald Trump. Also wir haben den Tucker Carlson, den kennt man aus seiner Zeit als Fox-Moderator, ist unterdessen auf X mit einer eigenen Medienlandschaft unterwegs, wo der Trump plötzlich angreift und sagt, ja, also der Trump wird jetzt irgendwie von den Geheimdiensten und dem Deep State, wie es da immer wieder heisst, in so einen Konflikt hineingezogen. Er darf ja nicht den Iran bombardieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite so Trump-Influencer wie Laura Loomer, die sagen, nein, der Trump, der hat immer das Beste von Amerika im Herzen und was er entscheidet, ist immer das Beste für Amerika, quasi per Definition. Und ob der Trump jetzt tatsächlich eben von außenpolitischen Abenteuer abgesehen oder ob er sich eben doch dazu entscheidet, die Militärmacht, die er jetzt eben ja hat, er ist der Commander-in-Chief von der amerikanischen Streitkräfte, ob er sich entscheidet, die Militärmacht auch im Ausland einzusetzen, da ist jetzt gerade ein riesen Tauziehen im Gang und es ist nicht klar, auf welcher Seite der Trump wird landen.
Zu dieser ganzen Eskalation im Nahen Osten übrigens findet ihr auch ein Apropos bei uns, wenn ihr einen Tag zurückgeht. Fabian, kommen wir nochmal zurück zu diesen Feierlichkeiten am Wochenende. Einerseits mit dieser Militärparade und andererseits diesen Demos. Das Ganze ist ja überschattet worden von einem Doppelmord, der sich im Bundesstaat Minnesota ereignet hat. Du hast es vorher schon angetönt. Um was ist es da genau gegangen?
Eben, am Samstagmorgen sind wir verwacht da zu der Nachricht, dass in Minnesota eine demokratische Abgeordnete erschossen worden ist und ihr Mann auch von einem Mann, der sich als Polizist verkleidet hat.
We're here today because an unspeakable tragedy has unfolded in Minnesota. My good friend and colleague, Speaker Melissa and her husband Mark, were shot and killed early this morning in what appears to be a politically motivated assassination.
Man hat dann kurz darauf aber gehört, auch, dass er bei einer zweiten Familie daheim war, bei einem Senator aus Minnesota. Und dem seiner Frau hat die beiden angeschossen und schwer verletzt. Die haben aber überlebt. Und es ist dann sehr schnell die Rede davon gewesen, dass es ein politisch motivierter Mord war. Eine ziemlich fürchterliche Nachricht, besonders unter den angespannten Umständen, wo das Land sich gerade drin befindet.
Du sagst, ein politisch motivierter Mord. Was weiss man denn unterdessen über den Täter?
Der Mann ist dann nach einer längeren Jagd, die grösste in Minnesota hat es da geheissen, gefasst worden nach ein paar Stunden. Er ist 57-jährig. Man weiss, dass er in Afrika tätig war als Prediger, ziemlich konservativ. Er war gegen Abtreibungen gewesen. Er hat auch sonst konservative Positionen vertreten und er hat vor allem ein Notizheft gehabt, wo er 70 potenzielle Ziele drinnen aufgeschrieben hat. Zum Teil hat er die Leute ausspioniert gehabt. Allesamt Demokraten, parteipolitisch. Sie sind die allermeisten aus Minnesota gewesen, vom Parlament von Minnesota, wie die Opfer, die er dann auch verwünscht hat. Einige sind aber auch nationale Politiker gewesen. Zudem hat es Leute gehabt aus Abtreibungskliniken und er hat auch Leute im Visier gehabt, offenbar von Staaten rund um Minnesota herum. Und es hat auch offenbar Hinweise darauf gegeben, dass er möglicherweise die No-Kings-Demonstrationen angreifen will, die es eben am Samstag hatte, im ganzen Land, unter anderem in Minnesota. Mich jetzt erinnert an die Serie von Morden, Abtreibungsherz, die wir vor allem in den 1990er Jahren gesehen haben. Es ist aber schon deutlich über das rausgegangen, nach dem, was man sieht. Also, und der Mann war offenbar einigermaßen unauffällig vorher. Also, man hat ihn beschrieben als einen Vater von 5 Kindern. Er hat verschiedenste Positionen gehabt. Er hat an verschiedensten Orten geschafft, er hat online gepostet und er hat zuletzt mit einem Kollegen zusammen gewohnt und gesagt, er habe nicht mitbekommen, was da sich zusammenbraut. Er hat aber auch gesagt, der Mann habe eindeutig konservative Ansichten gehabt. Man weiss, dass er zwischendurch mal als republikanischer Wähler registriert war. Zuletzt ist er aber nicht mehr klar parteipolitisch zugeordnet worden. Ideologisch aber klar rechts und offenbar auch ein Wähler von Donald Trump.
Klar ist auf jeden Fall, dass gewisse konservative Positionen zum Thema Abtreibung in seinem Fall eine Rolle gespielt haben. Hat denn die Gefahr von politischer Gewalt in den USA allgemein zugenommen?
Ja, nicht nur Gefahr. Also die politische Gewalt hat deutlich zugenommen. Wir haben das ja im Wahlkampf ganz drastisch gesehen. Gegen Trump selber sind 2 Attentate verübt worden. Eine Kugel hat ihn sehr knapp verfehlt. Wir haben nach der Wahl gesehen, dass es Brandanschläge auf Tesla-Filialen. Das ist Gewalt, die vermutlich politisch eher von der linken Seite ausgegangen ist. Wir haben aber auch Gewalt gesehen, die von der rechten Seite ausgegangen ist, so wie jetzt in Minnesota. Wir haben Entführungspläne gesehen gegen die Gouverneurin Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, das ist eine Demokratin. Der Mann von Nancy Pelosi, der ehemalige Speakerin im Haus, eine Demokratin, ist mit einem Hammer angegriffen worden. Und die US-Geschichte ist voll von politischer Gewalt. Also, man fängt an beim John F. Kennedy 1963, man könnte noch viel früher anfangen. Es kommt regelmässig zu vielen Toten, zu schwerer politischer Gewalt. Einer der grössten Anschläge war das Oklahoma-Bombing 1995. Und nachher hat das nie, aber wir sehen zuletzt schon eine Häufung. Es ist noch nicht ganz so schlimm wie in den 50er, 60er und 70er Jahren, wo die Bürgerrechtsbewegung, die Emanzipierung von der afroamerikanischen Bevölkerung vor allem, eine riesige Gewaltwelle ausgelöst hat, wo es auch immer noch zum Teil Lynchings gab. Aber es ist schon sehr beunruhigend, was im Moment passiert. Vor allem, weil kein Ende absehbar ist. Es gibt keine wirkliche Versöhnung. Donald Trump hat zum Beispiel die Anschläge von Minnesota verurteilt und hat gesagt, es habe keinen Platz für Gewalt in diesem Land. Aber es war eine Randnotiz gewesen, schon fast in Tagen, wo so vieles passiert und wo er sofort wieder übergegangen ist, über die Migrationspolitik zu reden, wo sofort wieder um den Iran gegangen ist. Innehalten und sich besinnen tut das Land im Moment nicht.
Also die Polarisierung, die wird die USA weiter beschäftigen.
Ja, in jedem Fall. Ich bin kürzlich in Pennsylvania unterwegs und habe mit Leuten geredet und ich frage die Leute nicht nach der Gefahr von einem Bürgerkrieg oder wie gross das sie die einschätzen. Aber praktisch alle Gesprächspartner kommen von sich aus auf die Gefahr zu reden. Seien das Trump-Anhänger, seien das Demokraten, seien das Unabhängige. Die Leute haben das Gefühl, dass im Moment etwas aus dem Ruder läuft, dass in der Rhetorik etwas aus dem Ruder läuft und dass auch tatsächlich etwas aus dem Ruder läuft. Wie gross die Gefahr wirklich ist, lässt sich schwer abschätzen. Was man aber sieht, ist, der Rhythmus der Gewalt der nimmt zu. Und man sieht auch immer wieder Nachahmungstäter. Man muss wirklich so befürchten, dass so eine Spirale in Gang kommt und sich im Moment nicht lassen stoppen, weil vor allem der Präsident sie nicht will stoppen. Mhm.
Fabian, zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von Donald Trump findet jetzt Protest im grossen Stil statt. Was könnte die jetzt aus heutiger Sicht bewirken?
Aber es sind die grössten Proteste seit dem zweiten Amtsantritt. Oder? Also, es sind jetzt genau 10 Jahre her, seit Donald Trump am 16. Juni 2015 die goldene Rolltreppe runtergefahren ist im Trump Tower in New York. Und dann hat er seine Präsidentschaftskandidatur verkündigt. Und der Trump hat nie stärker gewirkt als jetzt. Und das ist eben die Frage, was könnten die Proteste eigentlich bewirken? In der ersten Präsidentschaft hat er ja selber gar nicht geglaubt, dass er überhaupt gewählt wird. Er war umgeben von Bremsern, von Kritikern, wir haben es schon davon gehabt. Dann hat er ein Strafverfahren verloren, er ist schuldig gesprochen worden wegen Verbrechen. Und trotzdem ist er jetzt zurück. Er hat nur noch Kopfnicker um sich. Er weiß viel besser, wie er seine Macht gelöst kann, um- und durchsetzen. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Wir wissen nicht genau, wie weit Trump gehen will. Wir wissen einfach, dass er immer wieder Türchen probiert aufzumachen, die ihm Optionen schaffen, noch mehr Macht an sich zu reissen. Die Massenproteste zeigen dem Trump aber jetzt durchaus, dass sich die Leute nicht einfach einschüchtern lassen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Er muss sehen, dass er nicht einfach machen kann, was er will, dass es da Grenzen gibt, dass die Leute auf die Straße gehen. Es ist denkbar, dass er in einigen Bereichen ein bisschen nachgibt. Eben die Razzien in Restaurants, sie wäre jetzt eine Möglichkeit, aber er wird, glaube ich, weiter testen, mit was dass er durchkommt. Es ist damit zu rechnen, und er hat das auch angekündigt, dass er das Militär in weitere Städte schicken will, falls dort ein Protest stattfindet. Falls es zu einer Eskalation kommt, wird er eine autoritäre Reaktion probieren, also er wird Leute festnehmen lassen, er wird schauen, wie weit er gehen kann. Und falls die Proteste lahmen, wird er natürlich sagen, er hat die Mehrheit hinter sich. Ich befürchte, dass auf das Land noch sehr, sehr unsichere Zeiten zukommen. Die Leute, die ich mit ihnen geredet habe, in Santa Fe unter anderem, sind entschlossen, sich dem Trump entgegenzustellen und weiter auf die Straße zu gehen. Allerdings haben wir auch gesehen, nach dem Amtsantritt von Donald Trump jetzt im Januar, dass sich halt sehr viele auch einschüchtern lassen. Sie müssen ihre Miete zahlen, sie müssen ihre Hypothekarkredite zahlen, sie müssen den Autokredit abzahlen. Und viele Leute haben die Schnauze voll davon, sich mit dieser verrückten Politik auseinanderzusetzen. Wer das da die Oberhand wird gewinnen, ich wage keine Prognose.
Danke vielmals für die Einordnung und das Gespräch, Fabian.
Danke, Miriam.
Wer noch mehr Hintergründe möchte lesen zu der Situation in den USA, man findet das bei uns auf der Webseite und in der App. Und wie gesagt, findet man auch noch passende Podcast-Episoden im Beschreib zu dieser Folge. Und wenn ihr die neueste Aktualität möchtet haben, heute Abend erscheint auch der USA-Podcast «Alles klar, Amerika» mit einer neuen Folge. Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gavatuller. Ich habe geredet mit dem Fabian Fellmann in den USA. Und die Folge produziert hat Zara Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.